So wenig es jemanden gibt, der nicht das Verlangen hätte, sich zu freuen, ebenso wenig gibt es jemanden, der nicht das Verlangen hätte, den Frieden zu besitzen. Dieses Zitat vom Kirchenpfarrer Vater Augustinus aus dem 4. Jahrhundert zeigt, wie wichtig Friede ist. Wir beschäftigen uns heute damit im Juni 2019 und durch die ganze Geschichte der Menschheit ist dieses Thema wichtig gewesen. Die Menschen haben sich schon immer mit Frieden beschäftigt und wollten wissen, wie bekommt man diesen Frieden? Und auch in unserem heutigen Textabschnitt, der in den Liedblättern auch vorgegeben ist, aus Jeremia 6, Vers 14, wird deutlich, dass es da auch um Frieden geht. Dieser Textabschnitt wurde gesprochen zum Volk Israel durch den Propheten Jeremia und wir lesen vor aus dem 6. Kapitel. Und sie heilen den Bruch der Tochter meines Volkes oberflächlich und sagen, Friede, Friede. Und da ist doch kein Friede. Diese Worte, die hier im Propheten gesprochen werden, die sind gesprochen über erstmal die Propheten und Priester des Volkes Israel. Wenn man sich das Vers vorher anschaut, werden Propheten und Volk und Priester des Volkes angesprochen und an sie entgehen diese Worte. Um uns etwas besser in die Situation hineinversetzen zu können, wie denn die Lage war, in der diese Worte hineingesprochen wurden, möchte ich die Situation etwas beschreiben. Genau genommen spricht Jeremia diese Worte zu den 2,5 übrigen Stämmen des Volkes Israel, zum Südreich des Volkes Israel. Die anderen Stämme, sie wurden entführt. Sie wurden schon 722 vor Christus von den Assyrern verschleppt, in Gefangenschaft genommen und sind nicht mehr zurückgekehrt. Dieser Stamm Juda, er musste auch erfahren, was es heißt, bedroht zu werden. Und wir kennen die Geschichten aus dem Alten Testament. Unter dem König Hiskia kam auch das assyrische Heer bis vor Jerusalem. Musste aber durch ein großes Wunder Gottes wieder abziehen, weil das ganze Heer geschlagen wurde durch einen Engel. Die Söhne oder der Sohn von Hiskia hieß Manasse. Dieser hat sich wieder von Gott abgewandt und hat Gott den Rücken zugekehrt. Auch der Sohn von Manasse, Amon, er hat 2 Jahre regiert und hat sich auch von Gott abgewandt. Zu der Zeit, in der der Prophet Jeremia geschrieben wird, herrscht der König Josia. Es ist der Sohn vom König Amon und Josia wird mit 8 Jahren König. Und Josia entschließt sich, Gott treu zu sein. Josia entschließt sich, diesen Weg, den seine Väter gegangen sind, abzubrechen und den Weg einzuschlagen, den sein Urgroßvater Hiskia gegangen ist. Und deshalb tut Josia etwas im ganzen Land. Er reformiert das ganze Land. Er reißt alle Altäre im Land ab, er baut den Tempel wieder neu, renoviert ihn. Also er baut ihn nicht komplett neu, aber er renoviert ihn. Er setzt den Tempeldienst wieder ein, setzt Priester wieder ein. Und etwas Wunderbares geschieht. In dem Tempel werden die alten Gesetzestafeln, die Gesetzesschriften wieder aufgefunden. Die ersten 5 Bücher Mose, die Anweisungen des Bundes, werden wiedergefunden. Und diese Gesetze werden dem Volk vorgelesen. Und das Volk darf diese Gesetze wieder hören. Aber wenn wir uns den das Buch Jeremia durchlesen, wird uns klar, dass das Volk das irgendwie nicht ganz angenommen hat. Das, was Josia wollte, diese Reformen, sie kommen beim Volk nicht an. Und Jeremia muss im Laufe des Buches dem Volk viele Sachen vorwerfen. Ich habe die ersten Kapitel durchgearbeitet und dabei sind mir folgende Punkte aufgefallen. Anderen Göttern werden weiterhin Rauchopfer dargebracht. Andere Götter werden da angebetet. Die Priester, die Gott dienen sollten, weissagen dem Baal. Die Armen werden ungerecht behandelt. Reichtum wird durch Betrug erworben. Die Priester herrschen auf eigenes Gutdünken. Das Volk hat gar keinen Gefallen am Wort Gottes. Es kehrt nicht um. Jeremia predigt dem Volk Gottes, aber es kehrt nicht um. Was das Volk aber macht, es täuscht eine Umkehr vor. Es tut, als ob es umkehren würde. Und durch den ganzen Buch Jeremia hindurch erinnert Gott, dass dieses Volk an seinen Bund, an diesen Bund, den er mit dem Volk am Berg Sinai geschlossen hat, diesen Bund, seine Zuwendung an sein Volk. Und er sagt ihnen, dass sie Vergebung bekommen, wenn sie umkehren. Er möchte sie wieder aufnehmen. Er möchte sie wieder bei sich haben. Er möchte Gemeinschaft mit ihnen haben. Und er möchte sich mit ihnen austauschen. Aber wir lesen im Jeremia Kapitel 5, Vers 1. Durchstreift die Gassen Jerusalems. Seht doch und erkundet. Sucht auf ihren Plätzen, ob ihr jemanden findet. Ob einer da ist, der Recht übt, der Treue sucht. So will ich ihr vergeben. Gott sagt über die Stadt Jerusalem, es wird in der Stadt kein einziger gefunden, der mir nachfolgt. Kein einziger, der meine Worte hört, der Frieden möchte und der das Recht übt, die Treue sucht. Ich würde der ganzen Stadt vergeben, wenn es nur einen einzigen gäbe, der mir nachfolgt. Im Alten Testament gab es schon mal so eine Geschichte. Da war es Sodom und Gomorra und da gab es jemanden, der da drin war. Da gab es wenigstens Lot drin und er wurde gerettet. Also in so einer Situation befindet sich die Stadt Jerusalem. Und in dieser Situation spricht Gott jetzt zu diesen Priestern und Propheten und sagt, und sie heilen den Bruch meiner Tochter, der Tochter meines Volkes oberflächlich und sagen, Friede, Friede. In diesem Urteil über die Propheten und Priester stehen zwei Sachen drin, zwei Beschuldigungen oder zwei Anschuldigungen über das Handeln und Leben der Priester und Propheten. Als erstes heilen sie den Bruch der Tochter des Volkes oberflächlich. Das heißt, sie behandeln das Problem falsch. Und das Zweite ist, sie sagen dem Volk Friede, Friede, nach dem Motto, es ist alles gut. Das heißt, sie stellen eine falsche Diagnose. Sie führen sich wie Ärzte auf, die eine falsche Diagnose stellen und dann eine falsche Behandlung durchführen. Der erste Punkt, sie heilen den Bruch der Tochter meines Volkes oberflächlich. Das Volk hat wahrscheinlich wahrgenommen, dass etwas nicht stimmt. Sie sehen das ganze Elend um sie herum, sie sehen die Unterdrückung, das Elend. Und sie möchten von ihren geistlichen Führern wissen, wie geht es denn weiter, was kann man dagegen tun? Und sie kommen zu den Priestern und Propheten und möchten Rat haben. Doch das, was sie tun, ist, sie behandeln das Problem nur oberflächlich. Die, die genau wissen sollten, was Gottes Auftrag ist, was Gottes Befehl an das Volk ist, sie wissen ganz genau, wie der Bund funktioniert, wie der Bund am Sinai geschlossen wurde. Sie sind die, die es wissen müssten. Und sie sind für die Probleme des Volkes zuständig. Sie sind für das Heil des Volkes zuständig. Die Menschen kommen zu ihnen, um Ratschläge zu bekommen, um seelisches, ja, um umsorgt zu werden. Und sie sollten dem Volk, das nach Rat sucht, das Wort Gottes vorlegen. Sie sollten ihnen zeigen, was Gott in seinem Wort zu ihnen sagt, wie man richtig lebt und handelt. Doch sie tun es nicht. Sie kümmern sich oberflächlich um die Wunde. Sie sagen, tu das und dann wird es wieder gut. Du kannst auch weiter den Baal anbeten, du kannst Gott ein Opfer bringen und dann ist alles gut. Sie kombinieren die Sachen, sie sagen das Oberflächliche, sie geben vielleicht gute Ratschläge, wie man das Leben führen könnte, aber um das eigentliche Problem, um den Bundesbruch mit dem Gott Israel um das kümmern sie sich nicht. Um die Götzen, um die falschen Götzen, die angebetet werden, darum kümmern sie sich nicht. Sie packen das Wurzel nicht an der, die packen das Problem nicht an der Wurzel an, sondern sie streichen eine kleine Salbe drüber und sagen, es wäre gut. Und wenn man sich das genau überlegt, hatten sie eigentlich gar kein Interesse daran, das Problem zu beseitigen. Sie waren die, die die Nutznießer des Systems waren. Wir lesen in Jeremia 6, Vers 13, in dem Vers vorher, denn vom Kleinsten bis zu ihrem Größten machen sie alle Unrechten Gewinn. Und vom Propheten bis zum Priester üben alle Falschheit. Die Priester und Propheten waren Teil des Systems und sie haben gut verdient damit. Das Geld ist geflossen, man hatte ein gutes Leben davon, dass man sich so um die Leute gekümmert hat. Warum sollte man Dinge wegtun, die einem gut tun? Und deshalb sind sie nicht bereit, den Bruch des Volkes überhaupt zu heilen. Dann müssten ja selbst Buße tun. Sie müssten ihr Leben selbst verändern. Sie müssten zu Gott kommen und selbst den Bund erneuern. Daran haben sie kein Interesse. Etwas, was, ja, schlafende Hunde sollte man nicht wecken. Probleme sollte man nicht auftun, die, ja, man ignorieren kann. Und sie sind selbst nicht mehr bereit, die Wahrheit auszusprechen, weil es ja ihr Leben verändern müsste. Das Zweite, was hier drin steht in dem Vers, ist, dass sie sagen, Friede, Friede, es ist alles gut. Das Wort Friede im Hebräischen Shalom, die meisten kennen das, das wird hier verwendet und das hat zwei Bedeutungen. Einmal als Gegenstück zum Unfrieden, zum Krieg und einmal als etwas, was Glück bezeichnet, als Wohlergehen, als Gedeihen, als gelingendes Leben bezeichnet wird. Sie sagen also dem Volk, das Leben ist gut, das Leben ist in Ordnung, es kann so weitergehen, es ist alles in Ordnung, man muss sich keine Sorgen machen. Und außerdem, ihr seid ja Gottes auserwähltes Volk. Schaut mal, wir haben angefangen, den Tempel wieder zu erneuern. Der Priesterdienst läuft doch. Dann ist ja alles wieder in Ordnung. Gott verstößt ja sein Volk nicht. Wir sind sein Volk. Gott meint es gut mit uns. Und so vertröstet das Priestertum und die Propheten das ganze Volk. Sie sind nicht bereit, ihr Leben dafür zu ändern. Ich möchte es mit einer Beispielgeschichte etwas erläutern. Wir waren am Montag mit den Jugendlichen Trampolinspringen in so einem Trampolinland. Und dabei hat sich einer aus der Jugend am Bein verletzt. Das Sprunggelenk war draußen. Wenn man sich den Fuß angeschaut hat, konnte man sehen, dass da etwas nicht stimmt. Also die Haltung des Fußes war nicht normal. Und man konnte wissen, ja, das sind Schmerzen, die der Kranke jetzt erlebt und man sollte besser einen Arzt rufen. Stell dir vor, der Arzt kommt mit Krücken als Krüppel, schaut sich die Wunde an und sagt, ja, ist alles in Ordnung, ich bringe dir ein bisschen Salbe und dann kannst du weitergehen. Mein Fuß war auch mal so, ich habe mich dran gewöhnt. Es ist etwas ein überspitztes Beispiel, aber das zeigt eigentlich, in welcher Lage das Volk Israel war. Das Volk Israel hat den Bund mit Gott gebrochen. Im alten Bund, im 5. Buch Mose, sagt Gott durch Mose ganz eindeutig, wenn ihr meinen Bund haltet, dann wird es Frieden auch im Land geben. Ihr werdet nicht unterdrückt, ihr werdet Reichtum haben, es wird Ernte geben, es wird euch gut gehen, ihr werdet Segen haben. Wenn ihr meinen Bund verlasst, dann wird es Krieg geben, es wird Unterdrückung geben, es wird Armut geben. Andere Völker werden euch entführen und ihr werdet leiden. Ihr werdet in Knechtschaft kommen und es wird kein angenehmes Leben werden. Das Volk sieht, dass es Schmerzen hat. Das Volk sieht, dass Armut existiert. Das Volk sieht die Bedrohung von außerhalb und geht zu den Priestern. Und die Priester sagen, es ist alles in Ordnung. Geh heim, leb dein Leben einfach so weiter, es ist alles in Ordnung. Die Priester haben selbst nicht gesehen, wo das Problem liegt. Wie der Arzt, der selbst kaputte Beine hat, vielleicht dem Kranken nicht mehr helfen kann. So waren auch die Priester und Propheten so vollständig in der eigenen Welt, in der eigenen Vorstellung von Friede, dass sie ihrem Volk nicht mehr helfen konnten. Sie waren unfähig dazu. Aber das Urteil Gottes, was hier in dem Vers noch steht, Kapitel 6, Vers 15, ist ganz einfach. Und da ist doch kein Friede. Egal, was die Propheten sagen, egal, was die Priester sagen, egal, wie viel sich die Menschen eingebildet haben, es wäre doch gut. Gottes Urteil sagt, es ist kein Friede. Gott selbst spricht das Urteil in dieses Leben hinein und wir merken, wie viel wichtiger dieses Urteil Gottes ist. Es ist doch völlig unerheblich, was die Menschen sich dort eingebildet haben. Gottes Urteil zählt am Ende. Er spricht das wichtigste Urteil über das Leben des Volkes. Und es ist das Einzige, was zählt. Es ist das einzige Urteil, was wirklich Bestand hat. Und er ist der Einzige, der den richtigen Blick noch hat auf die Situation. Gott hat keine verkrüppelten Beine. Er kann sehen, wann etwas nicht gesund ist. Und Gott spricht in diese Situation den gesunden Blick hinein. Und er spricht als Einziger durch den Propheten Jeremia die Wahrheit hinein, auch wenn die Menschen sie nicht hören wollen. Denn Gott allein ist der Geber des Friedens. In Jesaja 57, Vers 21 steht, kein Friede den Gottlosen, spricht mein Gott. Gott allein ist der, der den Frieden geben kann. Er verfügt darüber. Er gibt ihn und er nimmt ihn. Auch Jesaja 26, Vers 12 steht, Herr, du wirst uns Frieden geben. Gott gibt den Frieden zu seinen Bedingungen, nicht wie wir ihn manchmal haben wollen. Gott allein verfügt über den Frieden und gibt ihn weiter. Und er möchte ihn weitergeben. Das, was die Priester und Propheten sich eingebildet haben und versucht haben, ihrem Volk weiterzugeben, war nur ein Schein des Friedens. Ein Friede eigentlich, der den Mensch und Gott isoliert, der den Menschen von Gott abtrennt. Ein Friede, der den Menschen isoliert. Und ein Friede, der eigentlich ein Lass mich in Ruhe, Gott, Friede ist. Lass mich doch in Ruhe mit deinen Ansprüchen. Ein Friede aber, der die Wirklichkeit Gottes, die Existenz Gottes und das, was Gott ist und sagt, völlig leugnet. Und ganz und gar nicht der Friede, den Gott sich für uns vorstellt. Ganz und gar nicht der Friede, den Gott sich für sein Volk vorstellt. Denn der Friede, den Gott sich vorstellt, ist anders, komplett anders. Er ist voller Leben und Freude. Ein Friede der guten Beziehung. Ein Friede, der sich in guter Gemeinschaft äußert. Ein Friede, der Liebe hervorbringt. Ein Friede, so wie er im Garten Eden war. Ein Friede der guten Beziehung. Doch seit dem Sündenfall ist dieser Friede zwischen Gott und Menschen gestört. Der Mensch ist in die Sünde gefallen und damit eigentlich begannen die stürmischen Zeiten. Der Teufel hat uns in seine Rebellion gegen Gott mit hineingenommen und führt die Rebellion gegen Gott an und möchte uns einreden, dass es der wahre Friede wäre. Das ist der wahre Friede, gegen Gott zu kämpfen. Und wir merken, dass der Mensch eigentlich nicht in der Lage ist, diesen Frieden herzustellen. Jeder von uns ist so gebrochen, dass er keine richtige Vorstellung eigentlich mehr davon hat, was der Friede mit Gott ist. Und deshalb, genau deshalb, kam Jesus auf diese Welt, um diesen Frieden herzustellen. Um diesen Frieden durch sein Leiden und Sterben und seine Auferstehung wieder aufzurichten. In ihm finden wir diesen Frieden. Er allein gibt uns diesen Frieden. Er hat diesen Frieden auf die Erde gebracht. Und er hat sein Friedensreich hier gegründet. Und seitdem breitet er diesen Frieden aus. Und wir können Teil von diesem Frieden werden, wenn wir uns in sein Reich begeben. Wenn wir uns unter seine Herrschaft stellen, wenn wir unsere Waffen strecken und ihn regieren lassen in unserem Leben und in unserem Herzen. Dieser Lass-mich-in-Ruhe-Gott-Friede ist sehr gefährlich. Und das ist auch die zweite Bibelstelle, die uns vorgegeben ist, aus 1. Thessalonicher 5, Vers 13, Vers 3. 1. Thessalonicher 5, Vers 3 steht geschrieben, da schreibt Paulus: Wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, wie die Geburtswehen über die Schwangere, und sie werden nicht entfliehen. Das Problem dieses Friedens, des Lass-mich-in-Ruhe-Gott-Friedens, ist, dass er völlig ignoriert, in welcher Lage der Mensch ist. Er ignoriert völlig, was für ein Problem wir Menschen haben. Und er lässt uns einschlafen. Er lässt uns ins Verderben laufen, ohne eine Vorwarnung. Genauso wie die Schwangere, wie die Wehen über eine Schwangere plötzlich kommen. Man kann davon nicht entfliehen. Und deshalb ist es wichtig, dass Gott uns aus unserer Verblendung rausholt. Und deshalb ist es wichtig, dass Jeremia dem Volk predigt. Er spricht zu dem Volk, er ruft sie auf zur Umkehr, er fleht sie an, umzukehren. Und als diese Drohungen, als diese Worte nicht mehr reichen, schickt Gott wirklich die Babylonier. Und Gott setzt einen drauf. Gottes Sprache wird ernster und deutlicher. Es bleibt nicht mehr beim Reden, sondern es bleibt beim Handeln. Es kommt zum Handeln. Und er zerstört das, worauf sie stolz waren. Ihren eigenen Tempel, das, worauf sie sich gesetzt haben. Das, worauf sie gebaut haben. Nur um ihnen klarzumachen, der Friede, den du hast, dem Frieden, den du dir einbildest, er ist falsch. Er bringt dich nicht weiter. Auch uns, Christen, kann die Sünde von Gott entfernen. Auch uns kann es passieren, dass wir Lebensbereiche in unserem Leben haben, die in unserer eigenen Kontrolle sind, in unserer eigenen Herrschaft. Lebensbereiche, in denen wir sagen, da sollte mich Gott lieber in Ruhe lassen. Bereiche, über die ich meine eigene Kontrolle haben möchte, in dem ich Gott in Frieden lassen sollte und nicht ansprechen sollte. Das können einfache Dinge sein, wie Besitz, das Smartphone, soziale Medien, das Auto. Also der Mensch ist da sehr kreativ, sich in Dinge zu verstricken und daran festzuhalten. Sind wir bereit, auf sein Wort zu hören? Sind wir bereit, ihn in unser Leben hineinsprechen zu lassen? Ihm sagen zu lassen, ihm die Erlaubnis, oder ja, ihn unser Leben verändern lassen zu dürfen? Und dafür gibt es auch Hilfsmittel. Als erstes stellt uns Gott dafür Mitmenschen in den Weg. Mitmenschen, die einem sagen können, du, in deinem Leben ist etwas nicht in Ordnung. Da ist was in deinem Leben faul, da sollte mal jemand drauf gucken. Wie gehen wir mit solchen Leuten um, die uns unbequeme Wahrheit sagen? Die uns in unser Leben reinsprechen und sagen, das sollte verändert werden. Gehen wir diesen Menschen aus dem Weg oder sind wir bereit, auf sie zu hören? Sind wir bereit, mit ihnen uns darüber richtig auszutauschen, unser Leben auch wirklich verändern zu lassen? Und uns da drücken zu lassen, wo es weh tut. Als zweites hat uns auch Gott sein Wort dafür gegeben, die Heilige Schrift. In ihr finden wir Anweisungen und Ermahnungen ohne Ende. Er kann uns durch sein Wort Dinge offenbaren, die in unserem Leben nicht in Ordnung sind. In seinem Wort ruft er uns auf, Frieden mit ihm zu schließen und Frieden mit ihm zu bewahren. Er ermutigt uns, ihm nachzufolgen. Er gibt uns Kraft dadurch, das auch weiter zu tun. Und er schenkt uns seinen Heiligen Geist dafür. Und als drittes, und das ist vielleicht ja, dann eine deutlichere Sprache. Gott kann uns auch in unserem Leben Dinge wegnehmen. Dinge, schlechte Dinge passieren lassen, wo wir vielleicht dran festgehalten haben. Also Gott kann auch durch Ereignisse in unser Leben sprechen, die uns wehtun können. Und das ist dann Gottes deutlichste Sprache, wo er wirklich zu uns redet und dringt, etwas verändern zu sollen, zu müssen. Das sind Dinge, und die Liste könnte man auch weiter fortführen, aber das waren jetzt drei Dinge, die in unserem Leben hineinkommen können und uns sagen können, es ist etwas nicht in Ordnung. Es sind eigentlich so etwas wie Wachhunde. Wenn man sich einen Wachhund holt, dann möchte man auch von ihm geweckt werden, wenn eine Gefahr ist. Er soll bellen, wenn etwas los ist. Es ist sehr dumm, den Wachhund zu erschießen, wenn er bellt. Es macht keinen Sinn. Dann kann ich auch keinen Wachhund holen und kann ruhig warten, bis die Diebe kommen. Erschießt eure Wachhunde nicht. Und ein Wachhund davon ist vielleicht auch das Gewissen. Man kann manchmal so lange drauf prügeln, bis es tot ist. Und dann spricht es nicht mehr. Aber dann töten wir Dinge in uns ab, die uns eigentlich zu Gott führen sollen, die uns wach werden lassen sollen. Und dieser Friede, der nicht eingebildet ist, sondern wirklich von Gott kommt, dieser Friede, der uns in sein Reich nehmen soll, in diesen Frieden möchte uns Gott nehmen. In diesen Frieden, der Leben verheißt, in diesen Frieden der ewigen Gemeinschaft mit Gott, diesen Frieden der ewigen Freude und diesen Frieden der Liebe und der Gemeinschaft mit Gott, in der er uns verändern kann. Diesen Frieden möchte Gott uns geben. Und dazu möchte er uns auch helfen und dass wir ihn darum bitten, die Dinge, die uns schwer tun, mit denen wir uns schwer tun, dass wir die nicht einfach wegräumen, sondern ihn in unser Leben hineinsprechen lassen, damit er uns verändern kann. Amen.